Wir haben ja zuletzt gesprochen, als Sebastian Kurz vom Amt des Kanzlers zurückgetreten ist, als er da vor allem unter Druck geraten ist aufgrund der Ermittlungen gegen ihn. Nun also kompletter Rückzug aus der Politik. Ich habe jetzt mehrfach den Begriff politisches Erdbeben in Österreich bezeichnet. Inwiefern, ja, würden Sie diesen Begriff auch angemessen finden? Oder was ist das, was in diesen letzten Tagen und wie überraschend auch, was da in der österreichischen Politik passiert ist? Was da Ihre Bewertung dazu?
Es ist auf jeden Fall ein politisches Erdbeben, aber man könnte sagen, es ist ein politisches Erdbeben in der Reihe von politischen Erdbeben, denn diese ganze Krise zieht sich jetzt eigentlich schon mehrere Wochen. Es hatte damit angefangen, dass Sebastian Kurz auch als Kanzler zurückgetreten ist. Dann gab es Regierungsumbildungen und eigentlich beschäftigen wir uns jetzt schon seit vielen Wochen, wenn nicht Monaten, mit dem Zustand der ÖVP. Und man muss sich ja vorstellen, dass das alles am Höhepunkt einer vierten Corona-Krise ist, wo es Debatten um die Sicherheit von Schulen gibt, wo es ganz hohe Inzidenzen in den Altersgruppen ist, wo wir mittlerweile auf dem Stand sind, dass Herzoperationen bei Kindern verschoben werden, die ganz dringend gebraucht werden, leider auch schon Todesfälle gegeben hat bei Kindern aufgrund von Corona. Und in dieser dramatischen Situation sind wir jetzt eigentlich damit beschäftigt, uns zu überlegen, wer eigentlich nächste Woche oder in einem Monat Kanzler ist und ob das jetzt Bestand hat. Das heißt, es ist wirklich ein politisches Erdbeben und es kommt auch noch zur absoluten Unzeit für das Land.
Ja, und das sieht man auch daran, wie gerade auch politisch schwierig die Lage in Österreich ist, dass am vergangenen Wochenende in Wien ja wiederum Zehntausende Menschen gegen die Corona-Auflagen protestiert haben und gegen die kommende Impfpflicht in Österreich, die im Februar eingeführt werden soll. Inwiefern würden Sie sagen, dass da dieses, ja, Beschäftigen der ÖVP mit sich selbst und mit ihren eigenen, ja, Persönlichkeiten und irgendwie Amtsträgern da auch schon eine Corona-Politik blockiert hat? Oder was ist das, was da vielleicht auch Befürchtungen sind, wie eine Corona-Politik durch, ja, dieses Hin und Her an Verantwortungsübertragungen blockiert werden könnte weiterhin?
Ja, das sehen wir ja ganz, ganz konkret. Das ist nicht nur dieses Hin und Her, sondern das sehen wir schon die ganze Zeit, dass sehr viel versäumt wurde, dass das auch immer mit dieser sehr lapidaren Art Kritik abgewehrt wird. Also das sind ja auch ÖVP-Politiker in den westlichen Bundesländern, wo wirklich also schon Triage-Teams zusammengestellt worden sind, wo dann gesagt worden ist, na, die Virologen, die sollen sich nicht so aufregen oder man hat eh genug Betten und dann hat man eben nicht genug Betten. Und diese Art der Politik und diese Art der Abwertung auch gegenüber Kritik, die wichtig ist, das sieht man ja leider auch schon seit sehr langer Zeit. Und dass diese Politik der Unsicherheit dann auch einen gewissen Nährboden legt für diese Art von Protest, wo wir ja wirklich davon reden, dass das angeführt wird von den Identitären zum Beispiel, also vom organisierten Rechtsextremismus, wo auch mit Gottfried Küssel, der bekannteste Neonazi der Zweiten Republik, regelmäßig mitgeht, wo man regelmäßig antisemitische Zeichen sieht und Transparente sieht, dass das den Nährboden dafür auch legt, das ist ja auch klar, denn wenn eine Krise gut gemanagt ist, dann könnte sich so ein Spektrum gar nicht so entwickeln, die ja vielfach auch eine ganz diffuse Wut und Unsicherheit anfachen und das dann vermengen eben mit sozialdarwinistischen, menschenfeindlichen, antisemitischen Ideologien.
Und wenn wir jetzt nochmal auf diese konkrete Politikrochade schauen, die da in Österreich in der ÖVP gerade passiert, der Kanzler, ehemalige Kanzler Kurz, zieht sich aus der Politik zurück. Der aktuelle Kanzler Schallenberg gibt auch sein Amt frei, und zwar für Karl Nehammer, der nun vereidigt werden soll. Wie ist dieser, ja, Schritt auch zu bewerten, dass ein Schallenberg da nun einem Karl Nehammer das Amt überlässt? Und was ist da auch zu erwarten mit einem Karl Nehammer als Kanzler in Österreich?
Zum einen ist es ein skurriler Schritt, denn man hat vor ein bisschen mehr als 50 Tagen erst den neuen Kanzler angelobt. nachdem Sebastian Kurz zurückgetreten ist, und dass der jetzt wirklich nur ein Marionettenkanzler ist, wirklich nur ein Schattenkanzler oder Statthalter für Sebastian Kurz ist, hat sich damit bestätigt. Und man muss sich schon fragen, was das eigentlich für eine Art ist, eigentlich gar nicht Kanzler sein zu wollen und das nur in Loyalität zum vorherigen Kanzler zu machen. Wir haben eine Corona-Krise zu managen, Wirtschaftskrisen, alles wird teurer. Also da muss schon jemand im Amt sein, der das auch wirklich machen will und der da irgendwie einen Anspruch hat, auch irgendwas gestalten zu wollen. Das war hier offensichtlich nicht der Fall. Jetzt wird das Amt wieder weitergegeben an Karl Nehammer. Karl Nehammer ist Innenminister gewesen bis jetzt, ein deutlicher Scharfmacher in dieser Regierung, vor allem im Asylkurs, also wo man wirklich eine sehr scharfe Wortwahl benutzt hat, auch was Abschiebungen angeht, auch was Abschiebungen von Schulkindern angeht. Also man darf sich hier nicht erwarten, dass das jetzt ein anderer Kurs wird. Im Gegenteil, er wird das fortsetzen, womit die ÖVP in den letzten Jahren Erfolg hatte. Ganz, ganz polarisierende Ansagen, vor allem alles, was im Bereich Asyl, Migration und das alles vermengt mit Sicherheit. Also diesen Themenkomplex wird auf jeden Fall weiter genauso bespielen.
Nun ja, mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz aus der Politik oder dem Rückzug gehen ja auch ja viele Spekulationen einher, womit das auch noch zu tun hat. Er hat ja private Gründe auch angegeben, sich da zurückzuziehen. Gleichzeitig wird aber gegen ihn ermittelt. Seit mehreren Jahren gibt es Vorwürfe wegen Korruption, Bestechlichkeit und Veruntreuung von Steuergeldern. Und nun nach 10 Jahren in der Politik zieht er sich zurück. Was wird er da hinterlassen oder aber wie stark hat ein Sebastian Kurz da die ÖVP geprägt, dass er da vielleicht noch in der Form weiter regiert, trotz dieses Rückzugs?
Also seine privaten Gründe sind ihm natürlich unbenommen. Muss man natürlich sagen, dass es einige Regierungsmitglieder gegeben hat, die Eltern geworden sind in dieser Zeit und bis jetzt sich keins das als unvereinbar gesehen hat mit dem Amt, aber wie gesagt, die privaten Gründe sind unbenommen. Es ist natürlich schon so, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sehr stichhaltige Belege hat und es hier vermutlich zu einer Anklage kommt. Und dass man dem zuvorkommt und sich aus einer politischen Schusslinie nimmt, dürfte da zumindest mitgespielt haben als Grund, sich da jetzt zurückzuziehen. Verlassen hat Sebastian Kurz eine tatsächlich neue ÖVP, in dem es einen neuen Stil geprägt hat, was er ja auch versprochen hat, aber der Stil war sehr polarisierend, sehr destruktiv und hat nachhaltig verändert, wie in diesem Land politisch zusammengearbeitet wird oder wie nicht mehr politisch zusammengearbeitet hat, hat vor allem eine sehr instabile Lage hinterlassen, die nicht nur der Pandemie geschuldet ist, die niemand voraussehen konnte in der Form, aber hat vor allem ein sehr instabiles politisches System hinterlassen, wo man sich wirklich Sorgen machen muss um die Institutionen des Rechtsstaats, aber auch darum, wie mit unabhängigen Medienlandschaft umgegangen wird und auch wie mit dem Parlament umgegangen wird. Und das ist schon ein eher besorgniserregendes Erbe.
Ein Erbe, das ja aktuell auch mit die Grünen in irgendeiner Form mittragen müssen, als nämlich derzeitiger Koalitionspartner mit der ÖVP. Wie gehen denn eigentlich die Grünen mit dieser Regierungsrochade um?
Die Grünen scheinen sich auch das gefallen zu lassen oder das zu ertragen. Sie sind in einer gewissen Lose-Lose-Situation, denn sie haben schon sehr viel auf sich genommen. Also ich habe schon erwähnt, dass Abschiebungen von Schulkindern, alles das, was eigentlich gegen das spricht, was die Grünen versprochen haben, die Ermittlungen von Korruption und so weiter. Also die Grünen sind ja angetreten, auch mit anständiger Politik. Und jetzt hat man diesen Koalitionspartner. Und jetzt kann man oder will man nicht am Höhepunkt dieser vierten Corona-Welle Neuwahlen ausrufen. Und jetzt muss man das auch noch schlucken. Es ist ja nicht nur Herr Nehammer, sondern es ist auch ein Innenminister, der ein tatsächlich unklares Verhältnis zur österreichischen Vergangenheit hat, nämlich zum Austrofaschismus. Das war vor der Nationalsozialismus und der Anschluss und Anführungszeichen gab es ja schon ein zumindest protofaschistisches autoritäres System in Österreich. Und zu diesem hat der neue Innenminister ein unklares Verhältnis und hat hier sogar eine als Museum getarnte Pilgerstätte für den Diktator Dollfuss betrieben. Also das sind alles natürlich Dinge, die nicht, das geht einfach nicht in einer Demokratie, und dass die Grünen das so ertragen, ja, wirft auch kein gutes Bild auf die Grünen.
Sie haben ja auch schon erwähnt, in welcher aktuellen Corona-Lage sich Österreich befindet. Sie haben eine Triage erwähnt, die da mancherorts auch eben in den Krankenhäusern angewendet wird. Man liest von Protesten zu Zehntausenden regelmäßig durch Wien gegen eine Impfpflicht, die im Februar kommen soll. Aber gleichzeitig liest man von einer sehr hohen Inzidenz in Österreich und von einer Corona-Leugner-Szene in Oberösterreich. Vor allem, können Sie da vielleicht noch mal so ein bisschen das Bild zeichnen, wo sich da gerade eben der Österreich in der Corona-Pandemie in der vierten Welle befindet und was die Konzepte sind, diese Welle zu brechen, unter anderem eben ja die schon erwähnte Impfpflicht, die ja schon durch Proteste, wo gezeigt wird auch, dass es da eine große Skepsis und Ablehnung in der Bevölkerung oder in einem gewissen Teil zu geben scheint.
Also Österreich ist sehr gespalten, auch in dem, wie diese Corona-Lage bewältigt wird. Es gibt vor allem im Osten, vor allem Wien und das Burgenland, die das verhältnismäßig gut bewältigen, die natürlich, wenn es gesamtösterreichisch hohe Inzidenzen gibt, dann auch die Inzidenzen nach oben gehen, aber wo es eine relativ hohe Impfrate gibt und wo es vor allem eine relativ hohe auch Testrate gibt. Das ist im Kontrast zu den westlichen Bundesländern, wo sowohl das Testen nicht so funktioniert, als auch das Impfen nicht so funktioniert und wo auch über den Sommer Maskenpflichten abgeschafft worden ist und wo auch versprochen worden ist, dass diese Pandemie jetzt vorbei ist. Das liegt auch daran, dass in Oberösterreich gewählt worden ist und man den ganzen Wahlkampf so getan hat, als existiert diese Pandemie nicht. Das hat dann dazu geführt, dass eine Corona-Leugner-Partei tatsächlich den Einzug ins Landesparlament geschafft hat und dort eine Corona-Leugner-Szene eben auch massiv befördert. Das ist ein bisschen ein Treppenwitz, dass die dann immer in Wien demonstrieren, aber so ist es. Und in dieser Gemengelage, wo auch eben vor allem die Schulen sehr im Fokus sind, weil es da auch sehr unterschiedlich ist, weil sehr viele Kinder krank werden, Und sehr viele Schulen, obwohl sie offen sind, geschlossen sind, weil die Kinder in Quarantäne sind oder die Lehrerinnen in Quarantäne sind und es hier nicht wirklich eine, auf bundespolitischer Ebene nicht wirklich ein Management des Ganzen gibt. Also hier zeigt sich einfach ein sehr diffuses, ein sehr unklares Bild und ein Bild, was sehr viel Frust auf allen Seiten hervorruft. Und jetzt hat man sich für eine Impfpflicht entschieden. Diese Impfpflicht hat natürlich nichts mit der aktuellen Welle zu tun, weil das beginnt jetzt dann im Februar beziehungsweise im März. Also im Februar werden die Leute verständigt, sich bitte impfen zu lassen. Und ab März wird das kontrolliert und bestraft. Das schaut im Moment so aus, es ist nur ein Entwurf im Moment, dass man alle 3 Monate maximal 600 Euro zahlt, wenn man dieser Impfpflicht nicht nachkommt. Ausgenommen sind alle Kinder unter 14 Jahre und im Moment Schwangere. Das ist so der Stand der Dinge. Das hat natürlich jetzt noch nichts mit der aktuellen Welle zu tun, aber perspektivisch geht es darum, eine 5. oder vielleicht ist es dann schon die 6. Welle zu verhindern. Ob das dann gelingt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.